ein reißerisches und frei von Abnutzungserscheinungen daherkommendes Willkommen zu Hirntod, Movie Breaks Podcast-Format rund um Zombies, Ghule und Infizierte. Ich bin Ding Dong und bei mir ist einmal mehr der allerliebste Thomas. Hallo Thomas.
Gehirn. Hallo.
Nachdem wir in der letzten Folge eher, sagen wir mal, nicht ganz so gelungene Werke besprochen haben, knöpfen wir uns heute einen Titel vor, der, und ich denke, Thomas wird mir da beipflichten, eine deutlich bessere Figur macht.
Auf jeden Fall.
Und zwar sprechen wir heute über Planet Terror, ein Werk aus dem Jahr 2007, das von Robert Rodriguez, dem Regisseur hinter Werken wie From Dusk Till Dawn, Desperado oder Faculty inszeniert wurde. Ja, und inhaltlich geht es bei Planet Terror darum, dass irgendwo in Texas ein freigesetztes Giftgas dafür sorgt, dass zahlreiche Menschen zu zombieähnlichen Kreaturen mutieren. Und all jene, die sich noch nicht infiziert haben, sehen sich gezwungen, um ihr Leben zu kämpfen. Im Grunde ziemlich simpel. Vor der Kamera sehen wir dabei eine ganze Reihe bekannter Gesichter und das Schöne ist, dass ich die Namen, die sie tragen, in diesem Fall mal aussprechen kann. Und zwar hätten wir da unter anderem Rose McGowan, Josh Brolin, Michael Biehn, Quentin Tarantino, Tom Savini, Fergie, Freddy Rodriguez und Bruce Willis. Geiler Cast, oder was sagst du?
Auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt zu Bruce Willis kann ich gleich nochmal was sagen, aber da müssen wir erst nochmal dann jetzt Grindhouse, das Doppelfeature erklären und dann zu Exploration-Filmen zu sprechen kommen, aber genau.
Ich weiß auch, was du sagen wirst. bevor wir mit der Besprechung von Planet Terror beginnen, haben wir uns gedacht, dass wir noch ein bisschen über die Begriffe Exploitation-Film sowie Grindhouse sprechen wollen. Denn beides ist für Planet Terror, du hast es gerade schon gesagt, beziehungsweise für dessen Entstehung von zentraler Bedeutung. Und ich habe mir gedacht, dass ich dafür zunächst einmal ins Amerika der 30er Jahre springe, denn Mitte der 30er wurde der sogenannte Hays Code eingeführt. Der Hays Code gab vor, was Kinofilme zeigen durften und was nicht. Interessant ist hierbei, dass es sich nicht um eine staatliche Vorgabe handelt, sondern es war etwas, was die Filmindustrie selber eingeführt hat. Ja, das hat sie gemacht quasi präventiv, um sich selbst zu schützen, denn man hat gefürchtet, dass der Staat irgendwann mal früher oder später zensierend eingreifen könnte und man hatte die Sorge, dass ihre Filme zu Skandalen werden können und vielleicht sogar boykottiert werden könnten, was halt dann, ich sag mal, A, den Ruf der großen Filmstudios geschadet hätte und B, finanzielle Einbußen bedeutet hätte, worauf natürlich keiner Bock hat, ne? Weil man möchte so viel Geld wie möglich verdienen. Also entschied man sich, dass bestimmte Dinge nicht mehr gezeigt werden sollten, zum Beispiel sowas wie Blasphemie, Homosexualität, Ehebruch oder Sexualität ganz allgemein. Verbrecher mussten bestraft werden, die durften nicht ungestraft davonkommen. Drogenkonsum war ein Problem, exzessive Gewaltdarstellung ebenfalls und ein paar andere Sachen noch, ne? Die halt alle zu Tabus wurden. Quasi alles, wenn man so möchte, was sozialem oder moralischen Verfall der amerikanischen Gesellschaft bedeutet hätte oder dazu hätte beitragen können. Und es war zwar nicht illegal, sich nicht an den Hays Code zu halten, aber es wäre halt für Filmschaffende, ich sag mal, wirtschaftlich ziemlich riskant gewesen, weil die großen Verleihfirmen entsprechende Filme nicht vertrieben hätten und die großen Kinoketten so einen Film halt nicht gezeigt hätten. Ne? Außerdem steht halt eventuell dann negative Presse im Raum und hätte eventuell einen öffentlichen Aufschrei gegeben. Ich meine, wir wissen damals, 30er, 40er, 50er, da war Amerika, ich sag mal in Anführungszeichen, konservativ, ne? Und viele Dinge waren sehr, sehr problematisch. Und wenn man jetzt überlegt, man ist ein Filmstudio, man hat eine große, teure Produktion auf die Beine gestellt, ne, dann ist sowas natürlich absolutes Gift. Und wir wissen, Hollywood liebt Gewinne und hasst Verlustgeschäfte. Und das bringt uns jetzt zu den sogenannten Exploitation-Filmen, denn es gab Filmschaffende, die haben sich genau diese Tabus zunutze gemacht, die quasi durch den Hays Code erschaffen wurden. Und sie haben in ihren Filmen nämlich genau das gezeigt, was das teure Hollywood-Kino seinem Publikum vorenthalten hat. Sprich Sex, Gewalt, Drogen und so weiter. Aber man bediente sich auch den gesellschaftlichen Ängsten, wie zum Beispiel der Angst vor Satanismus, technologischem Fortschritt, dem moralischen Verfall der Gesellschaft und so weiter und so fort. Man wollte das Publikum schocken und provozieren und sich gleichzeitig die Faszination des Verbotenen und ich sag mal diverse Sehnsüchte zunutze machen, um halt so Leute in die Kinosäle zu locken. Das erklärt dann auch so ein bisschen die Bezeichnung, oder was heißt so ein bisschen, das erklärt definitiv die Bezeichnung, die diese Filme verpasst bekommen haben, nämlich to exploit bedeutet so viel wie ausbeuten oder ausnutzen. Ergo nannte man solche Filme Exploitation-Filme, also Filme, die etwas kommerziell ausschlachten. Und um so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu erhaschen, ließ man meist reißerische Plakate mit großspurigen Ankündigungen anfertigen. Ich habe sogar zwei hier. Die seht ihr zwar jetzt nicht, aber ich kann sie dem Thomas zeigen. Und zwar haben wir ja einmal das von Bloodfeast. Und da steht dann sowas wie: You'll recoil and shudder as you witness the slaughter and mutilation of nubile young girls in a weird and horrendous ancient rite. Introducing Connie Mason, you read about her in Playboy. Solche tollen Ansagen wandern da drauf. Oder ich habe hier nochmal eins von 2000 Maniacs. Da steht dann sowas wie: An entire town bathed in pulsing human blood. Madmen crazed for carnage. Brutal, evil, ghastly, beyond belief. Und auch hier ist wieder der Verweis: Connie Mason, Playboy's favorite playmate.
Aber spannend, dass du sowas zu Hause hast. Das hängt dann an der Wand, oder was?
Das hängt dann an meiner Wand, ja.
Ja, cool.
Ja, und sie mussten halt auch solche Werbung machen oder so Plakatwerbung machen, sage ich jetzt einfach mal, weil halt die Budgets klein waren, ne? Und man konnte sich halt nicht diese zu kräftigen A-Schauspieler oder A-Regisseure leisten, die halt normalerweise das Publikum in die Kinos gelockt hätte, ne? Und ich sag mal so, die meisten Filme waren auch nicht so super hochwertig und das eine oder andere Poster hat vielleicht auch mal mehr verschwunden, als der Film gehalten hat.
Das hat sich überhaupt nicht geändert heutzutage.
Nee, das ist sogar noch schlimmer geworden. Aber ich sag mal so, gerade weil die Budgets klein waren, konnte man sich halt leisten, nicht in den großen Kinoketten zu laufen. Ne? Das war halt für die aus finanzieller Sicht absolut ausreichend, wenn sie in kleinen Kinos, beziehungsweise in Grindhouse-Kinos liefen, zu denen der Thomas gleich noch was sagen wird, oder halt in Drive-House-Kinos. Ja? Drive-House, Gott, oh Gott, Drive-In-Kinos zu laufen, ne? Und ich sag mal so, wenn es einen öffentlichen Aufschrei gegeben hat, dann war das für einen A-Film was ganz, ganz Schlimmes. Und für diese Art von Filme war das halt quasi eine super Werbung, ne? Wenn da die Presse sagt, der ist abstoßend oder obszön, der Film, dann ist das natürlich Werbung, ne? Dann kommen die Leute rein. Und ja, Hochkonjunktur hatten die Exploitation-Filme vor allem in den 60er und 70er Jahren. Und dann begann man auch so die Filme so in, ich sag mal, lose Kategorien zu unterteilen. Ne? Also so Kategorien wie Rape and Revenge, Mondo-Filme, Sexploitation, Blaxploitation, Women in Prison-Filme, Splatter-Filme und so weiter und so fort. Man muss aber auch sagen, es gab in den 30er Jahren auch schon quasi Exploitation-Filme. Das waren dann halt Filme, die den Hays Code damit umgingen, dass sie halt quasi gesagt haben, wir betreiben hier keine Unterhaltung, sondern wir betreiben Aufklärung. Also wurde quasi unter dem Deckmantel der Aufklärung Nacktheit gezeigt. Ne? Oder man gab sich dokumentarisch und hat dann sowas gesagt wie: Ja, wir zeigen euch die nackten wilden Kannibalenstämme in Afrika und wie sie leben. Dann konnte man das quasi damit so ein bisschen umgehen. Und in den späten 60ern war es dann so, dass die Exploitation-Filme halt deswegen zugenommen haben, weil der Hays Code 1968 in Rente gegangen ist. Ne? Da haben wir auch schon in unserer allerersten Folge Night of the Living Dead was ganz kurz dazu gesagt gehabt. Und es war aber auch schon vorher so, dass der Hays Code, ich sag mal, was von seinem Schrecken verloren hatte. Ne?
Ja.
Und das war aber auch gleichzeitig dann so, dass das quasi, wenn man so möchte, der Anfang vom Ende der in Anführungszeichen klassischen Exploitation-Filme war. Denn das Mainstream-Kino begann halt damit, sich die, ich sag mal, die Tabus zu unterwandern, ja, und sich so sukzessive einzuverleiben. Außerdem gewöhnte sich das Publikum einfach auch an das Gezeigte. Das kennen wir hier aus Deutschland ja auch. Mittlerweile ist die FSK ja gnädiger als vor 20, 30 Jahren und wir wissen ja auch, bestimmte Filme wie zum Beispiel Tanz der Teufel sind ja mittlerweile frei verfügbar. Teilweise sogar, wie im Falle von Tanz der Teufel, ab 16 Jahren und waren halt jahrelang nicht nur auf dem Index, nicht nur indiziert, sondern sogar beschlagnahmt nach Paragraph 131. Ja, irgendwann war es dann halt so, wie gesagt, die Filme kamen in den Mainstream und du hattest halt irgendwas wie, ich sag mal, Freitag der 13. oder die Filme von einem gewissen Paul Verhoeven. Und da war halt dann irgendwie der Begriff Exploitation-Film irgendwie so ein bisschen obsolet, weil alles, was die konnten, konnte Hollywood dann quasi auch. Es gibt aber heute quasi auch noch Exploitation-Filme, wenn man so möchte. Ne? Das wären dann so Filme wie, ich sag jetzt einfach mal, es gibt sowas mit einem Tausendfüßler oder es gibt was mit einem Serben oder die Filme mit Art dem Clown, die könnte man durchaus immer noch als Exploitation-Filme bezeichnen.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Exploitation-Filme heißen so, weil sie bestimmte Thematiken aus kommerziellen Gründen ausschlachten. Sie sind eher kostengünstig produziert, geben sich provokant und zeigefreudig und bedienen sich der Sensationslust des Publikums. Aber es ging auch um die Befriedigung von Bedürfnissen. Bedürfnisse, wie sie beispielsweise die afroamerikanische Bevölkerung in Amerika hatte, die halt sich auch gewünscht hat, dass dunkelhäutige Hauptfiguren oder Helden in Filmen vorkommen. Oder mal eine starke Frau zur Hauptfigur wird. Ne? Und in diesem Zusammenhang fallen uns halt vielleicht Werke ein wie Foxy Brown, Shaft oder Coffee. Und wie gesagt, einige Filme hatten von daher durchaus höhere Ansprüche und wollten nicht bloß schocken. Aber man muss auch ehrlich sein, bei vielen Filmen ging es schon vorrangig darum, mit wenig Budget größtmöglichen Profit einzufahren. Ne? Ich sag nur Nudie-Cuties, ne? Also Filme, wo es eigentlich nur darum ging, nackte Frauen zu zeigen. Das waren dann so Filme wie Orgy of the Dead oder House on Bear Mountain heißt er. Da siehst du halt quasi einfach nur nackte Frauen. Und das ist mehr oder weniger die Handlung, aus denen dieser Filme dann bestehen. So. Thomas, ich bin fertig. Jetzt darfst du uns in die 42nd Street entführen, wo Filme wie 2000 Maniacs, Foxy Brown oder I Drink Your Blood durch die Kinoprojektoren ratterten.
Ich würde jetzt nur noch ergänzen, also vielen Dank für die Ausführung. Du hast gesagt, du machst das ganz kurz, ey. Da kam ja viel zusammen in den 60er Jahren. Ne? Also wir haben ja auch so ein bisschen so diese Krise des Hollywoods. Wir haben in den 70ern das New Hollywood quasi, wo es sich neu erfindet. Wir haben in der Zeit den Vietnamkrieg, auch so ein bisschen einen moralischen Verfall, würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein gewisses Erwachen auch in den USA. Wir haben in New York in der Zeit ja auch die Bedingungen ändern sich dort. New York war ganz, ganz speziell in der Zeit und auch die beginnende Pornoindustrie. Also es fiel ja alles zusammen. Blaxploitation hast du gerade schon beschrieben. Und in dem Zusammenhang gab es gerade in New York, aber auch in anderen Städten ja immer wieder so kleinere Kinos, die so diese Filme gezeigt haben, meistens als Double Feature. Und das auch gerne dann quasi als Grindhouse ja bezeichnet haben. Und deswegen komme ich ja gleich auch zu Planet Terror und Death Proof. Aber die Idee dahinter, diese relativ günstigen und billig produzierten Filme, so kann man sie ja nennen, ehrlich gesagt, du hast es ja gerade beschrieben, also große Namen kann man dafür nicht nutzen und Regisseure und Schauspielerinnen und Schauspieler ja auch nicht. Und hat dann quasi gesagt, okay, wir locken in die Kinos mit reißerischen Plakaten, mit den Filmen selber, mit dem, was sie quasi bieten als Exploitation-Filme und auch als Double-Feature, dass wir quasi nicht nur einen Film zeigen, sondern ihr könnt gleich zwei Filme hintereinander gucken. Und oftmals liefen sie ja auch relativ kurz, also so 80 Minuten. Das war übrigens auch die Idee bei Planet Terror und bei Death Proof. Die sollten ja gar nicht so exorbitant lang laufen. Es gab eher die internationalen Fassungen, die länger gelaufen sind als das, was in den USA ursprünglich gedacht war. Ich glaube sogar 60 Minuten. Ich glaube, beide sollten nur eine Stunde gehen. Genau, und dementsprechend gab es dann eine Zeit lang quasi dieses Kino, wo die Kinozuschauerinnen und Zuschauer quasi jede Woche immer mal geguckt haben, was läuft denn da, immer was Neues gezeigt worden ist und dann quasi im Double Feature oftmals solche Filme dann genießen konnten. Und Quentin Tarantino, ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen, aber der ist natürlich ein großer Fan dieser Zeit, dieser Filme und auch bestimmter Genres. Und hatte dann quasi die Idee mit Robert Rodriguez, das als Grindhouse-Feature zurückzubringen in die Kinos. Man kann aber auch gleich dazu sagen, so richtig gelungen war die Idee am Ende nicht, finanziell zumindest. Also Planet Terror kann ich schon mal sagen als Zahl, der hatte ein Budget von 23 Millionen. Ist jetzt für so eine Art von Film gar nicht viel. Und ich habe jetzt beim Gucken nochmal gedacht so, wow, krass. Und er hat aber tatsächlich auch nur an den Kinokassen 11 Millionen eingespielt und Death Proof 31 Millionen. Warum der Unterschied? Das lag daran, dass die Leute mit dem Grindhouse-Feature, mit diesem Doppelfeature nicht viel anfangen konnten und oftmals nach dem ersten Film aus dem Kino gegangen sind.
Ja, habe ich auch gelesen.
Das ist schon sehr faszinierend. Also die waren völlig überfordert damit. Und wie gesagt, in den USA gab es andere Schnittfassungen, die waren deutlich kürzer. Die internationalen Fassungen waren dann länger. Und man hatte sich dann hier auch oftmals dann den Wunsch geäußert, die alleine zeigen zu können. Ich muss auch echt überlegen, ob ich die damals im Kino zusammengeguckt habe oder nacheinander. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht mehr.
Also ich meine, irgendwann mal gelesen zu haben, dass es nur in Nordamerika ursprünglich, es war ja Grindhouse, hieß ja der Titel.
Genau.
Von diesem Filmprojekt, wo eben die zwei Filme, Death Proof und Planet Terror, jeweils in, um die 60 Minuten lang drin waren. Und zwischendrin waren halt quasi noch Fake-Trailer
dabei. Genau.
Und so wie du gesagt hast, hatte ich das auch irgendwann mal gelesen, dass das Publikum damit irgendwie überfordert war und die sind nach Planet Terror quasi rausgegangen. Was ich überhaupt nicht verstehe, weil irgendwann guckst du doch mal so auf die Laufzeit von dem Film und dann musst du doch auffallen, so, ja, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja. Und so wie ich das verstanden habe, haben sie danach quasi die Entscheidung getroffen, die Filme separat ins Kino zu bringen. Also so habe ich es in Erinnerung, dass es ursprünglich halt dem geschuldet war, dass die Leute damit überfordert waren. Dass es,
und ich bin fest überzeugt,
quasi aus der Not geboren ist.
Genau, ich habe sie allein, also solo geguckt quasi, nicht als Double Feature. Ich habe die, glaube ich, nacheinander geguckt in Einzeltagen. Mhm. Ja, aber ich kann es nicht mehr sagen, ist auch schon ein bisschen her jetzt mittlerweile. Genau, aber das ist so ein bisschen auch vielleicht zu den Zahlen und Fake-Trailer hast du gerade schon angesprochen. Da kann ich auch gleich den ersten Fakt mal ganz kurz nebenbei so raushauen. Wir haben verschiedene Fake-Trailer, die ja gezeigt worden sind. Ich versuche sie mal alle kurz zu nennen. Wir haben Werewolf Woman of the SS, wir haben Thanksgiving, wo wir ja mittlerweile auch einen Kinofilm zu spendiert bekommen haben, den Eli
Roth, ja,
nicht gebraucht hätte. wir haben Don't, wir haben Hobo with the Shotgun, da gab es dann auch einen Film zu. Ne?
Ja.
Und wir haben Machete, das war der erste Fake-Trailer, der danach tatsächlich eine Film- bzw. Filmreihe bekommen hat, weil der Fake-Trailer mit Danny Trejo quasi als mexikanischer Auftragskiller mit der Machete, kam so gut an beim Publikum, dass da relativ schnell klar war, okay, da machen wir auf jeden Fall einen Film draus.
Mhm. Ja. Und du hast schon gesagt, manche Filme wurden quasi nachträglich doch inszeniert. Und da hast du Don't ist nicht erschienen und von Rob Zombie, Werewolf Women of the SS auch nicht.
Richtig, ja. Und ansonsten kann man auch sagen, dass die Filme natürlich nicht nur vom Inhalt und von der Ausrichtung, Exploitation quasi, ne, überall ausgestrahlt haben, sondern die beiden Filme und vor allen Dingen auch bei der Planet Terror habe ich das jetzt wieder gemerkt bei der Neusichtung, diese Bildfehler mit drin haben, wie sie halt damals typisch waren auf der Kinoleinwand und dass auch sogar mal eine Filmrolle quasi so nicht da ist. Ne? Auch das gab es damals im Kino, dass dann quasi von 6, 7 Filmrollen, ja, da fehlte halt eine und dann haben sie den Film trotzdem gezeigt und alle haben sich dann gewundert, warum da irgendein Kernelement der Geschichte fehlt. Und genau dieses Thema gibt es ja in Planet Terror auch, wo man sich dann im Film so fragt, so, hä, habe ich jetzt was verpasst? Ich habe gerade nicht hingeguckt. das fand ich wieder sehr interessant.
Ja. Genau. Muss man aber sagen, das waren halt die Grindhouse-Kinos, in denen das halt der Fall war. Ne? Die großen Kinos hatten gescheite Rollen, aber bei den Grindhouse-Kinos war es halt so, die Filme liefen halt dauernd und die liefen quasi in Dauerschleife. Und dementsprechend sahen halt dann auch irgendwann die Bände halt aus. Ne? Und da wurde nicht groß drauf geachtet, wie das irgendwie gelagert wird oder sonst was. Ne? Die liefen halt. Grindhouse-Kinos waren ja auch günstiger, wenn du dort ins Kino gehen wolltest, weil die keine Werbung geschaltet haben. Die großen Kinoketten haben Werbung geschaltet in Zeitungen und so was weiß ich was. Ne? Das haben die Grindhouse-Kinos halt nicht gemacht. Es war so wie, ich sag mal, bei uns gibt's gab es die Bahnhofskinos.
Ja.
Das ist quasi das Äquivalent dazu. Also, beziehungsweise die Bahnhofskinos sind das Äquivalent zu den Grindhouse-Kinos, die halt, ich sag mal, sinnbildlich so die 42nd Street in New York, ne? In der Nähe vom ich glaube, Times Square müsste es sein. Ne?
Richtig,
ja. Wo halt quasi, es war so das, soll man sagen, der sündige Stadtteil Amerikas
oder die Straße. Ja, kann man definitiv so sagen.
Da waren halt quasi Sexshops und Nacktshows und dann halt die ganzen Kinos und war halt quasi Kino, neben Sexshow, ne? Es war, glaube ich, so das Mekka.
Richtig. Ja, da ist das halt alles dann für aufgekommen.
Abseitiges Kino.
Ja.
Ja, wie haben dir denn, du hast ja jetzt schon die, oder hast du noch was?
Nee, ich wäre jetzt erstmal, ich glaube, das reicht auch für den kleinen historisch-geschichtlichen Part.
Ja, ich glaube, wir setzen irgendwie einen Zeithinweis oder sowas. Dann können sich Leute überlegen, ob sie direkt einsteigen wollen oder vorher den Teil hören. Du hast gerade eben den Look ja schon angesprochen, ne, mit den Filmfehlern und den Tonfehlern und so weiter und so fort. Wie hat dir das zugesagt? Hat dir das gefallen oder hat dich das gestört oder wie hast du es erlebt? Wie war das für dich?
Ich muss ja gestehen, damals fand ich das richtig cool. Jetzt diesmal bei der Neusichtung und dass so viel Zeit vergangen ist und ich wieder da eingestiegen bin, dachte ich so, oh, aber irgendwie nervt's auch. Ich finde das als Stilmittel ist das immer noch richtig cool und wenn man natürlich weiß, warum das gemacht wird und welchen historischen Bezug das Ganze hat und als Reminiszenz irgendwie so, na, kulturell quasi. Aber so ein bisschen war ich genervt.
Ja, ich meine mal gelesen zu haben, dass die Grindhouse-Fassung, also diese Doppelfassung, dass die angeblich noch schlechter ausgesehen hätte.
Ach, krass. Okay.
Das Ding ist, wenn ich nicht zu faul gewesen wäre, ich habe sie hier. Also ich habe die Einzelveröffentlichung und es gab auch Blu-ray die Grindhouse, ne? Diesen langen Doppelfilm so. Ich hätte den auch mal einlegen können und nachgucken, aber ich habe es nicht gemacht. Da soll das Bild angeblich noch so ein bisschen noch blasser sein, noch weniger farbenfroh, sage ich jetzt einfach mal so.
Ah ja. Soll ich dir mal sagen, wo ich ihn jetzt gesehen habe? Ich habe ja nicht so eine große Filmauswahl zu Hause wie du.
Auf dem Röhrenbildschirm.
Ja, genau, auf dem Röhrenbildschirm. Das wäre noch schlimmer. Der ist gerade noch, ich glaube bis Ende September, auf Arte verfügbar. In der Mediathek.
Okay.
Und ich musste mich halt dann registrieren und einen Altersnachweis machen, weil ich den gerne nicht nach 22 Uhr gucken wollte. Der ist sonst ab 22 Uhr dann verfügbar, dann kannst du ihn gucken. Ansonsten musst du tatsächlich einen Altersnachweis bei Arte bringen und deinen Ausweis fotografieren und sowas alles. Und dann habe ich ihn dann am Nachmittag tatsächlich in der Uncut-Fassung geguckt.
Ja, Arte hat als interessante Titel. Die haben ja auch Day of the Dead zum Beispiel mal gezeigt, ne? Also Arte, Daumen hoch.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also wir hatten es gerade von dem Look. Ich mochte es.
Ich kann es ja auch nachvollziehen, aber irgendwann war ich genervt. Das ist keine Ahnung.
Ich mochte das. Ich meine, ich war niemals in einem Kino, in dem so schlechte Technik, so schlechte Kinorollen verwendet wurden. Ich glaube, ich hätte mich auch tierisch drüber aufgeregt, wenn es so gewesen wäre. Weißt du, gibt so Fluch der Karibik oder irgend sowas im Kino und dann sieht es so aus. Aber so hat es mir irgendwie gefallen. Ich muss auch sagen, bei der deutschen Blu-ray von Leichenpflastern seinen Weg, da ist auch eine Grindhouse-Fassung drauf.
Das stimmt, ja. Die habe ich sogar.
Ja, und die gucke ich zum Beispiel lieber als die ganz clean Version. Aber die ist auch, die sieht genauso aus wie hier. Also du hast wirklich Bildfehler an Bildfehler gereiht, ne? Ganz schrecklich eigentlich, aber irgendwie passt es halt dazu, ne? Zu dem Film. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir steigen einfach mal ein, nachdem wir jetzt so ein bisschen den Look beschrieben hatten. So. Mhm. Es ist auch sehr körnig, das haben wir noch nicht gesagt. Das Bild ist wirklich körnig.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass sie auf 35 mm gedreht haben. Robert Rodriguez dreht ja eigentlich schon digital, oder hat digital gedreht zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Tarantino drehte noch
richtig
auf 35 oder 70 mm bei Hateful Eight. Mhm. Ich glaube, es wurde garantiert nachträglich, also es ist digital eingefügt worden.
Ja,
bin ich mir ziemlich sicher.
Es ist auch, ja.
Okay, magst du mal starten, wie Planet Terror losgeht? Oder...
Ja, also...
Mit einer Tanzszene.
Genau, mit einer Tanzszene. da müssen wir echt auch nochmal drüber sprechen. Genau, also der Film fängt tatsächlich an, dass wir quasi Rose
McGowan, ja.
Genau, tatsächlich in einem Stripclub. Sie sagt selber, es ist
eine Go-Go-Bar.
Eine Go-Go-Bar, sagt sie. Und wir sie dabei erleben können, wie sie tanzt. So. Und tatsächlich danach, also sie weint dann auch auf der Bühne und möchte danach kündigen, was sie wohl schon öfter getan hat. Genau, das ist so der Einstieg von dem Film. Ich meine, wir hatten ja auch Barbarella bei Watch the Skies, ne? Mm. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, tatsächlich. So, man wird erstmal so reingeworfen in so einem Film. Wir kriegen erstmal ein bisschen nackte Haut spendiert, ein wenig zumindest und nicht viel. Ja, es ist ein faszinierender Einstieg für den Film, ehrlich gesagt, ja.
Ja, da muss man aber sagen, Barbarella hat mehr nackte Haut gezeigt als Planet Terror.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das meinte ich ja auch gerade. Ja.
Also da muss man sagen, dafür, dass dieser Film oder dieses Filmprojekt ja quasi dem Exploitation-Film frönt, hätte man eigentlich erwartet, dass auch mehr, ich sag mal, sekundäre Geschlechtsorgane gezeigt werden.
Mhm.
Brüste. Ganz primitiv.
Ja, aber das war nicht der Fall.
Nein, das war nicht der Fall. Und du sagst es, wir haben Cherry wird eingeführt, also Cherry Darling ist ihr Name. Und wir kriegen am Anfang eine ganze Reihe von Figuren sogar eingeführt. Ne? Wir haben einmal diesen Arzt und dessen Frau Dakota. Und also wir haben ganz viele Figuren und ganz viele kleine Background-Stories. Wir haben diesen Arzt und seine Frau und sie plant, ihn heimlich zu verlassen, weil sie, so wie ich das verstanden habe, sich in eine andere Frau verliebt hat.
In Fergie.
Genau, in Fergie. Und er ahnt es schon bereits. Dann haben wir noch den Koch TJ, der versucht, die perfekte Barbecue-Soßen-Komposition zu kreieren.
Mhm.
Wir haben El Ray, den Abschleppwagenfahrer, der mal mit Cherry irgendwann zusammen war und eine ganz mysteriöse Vergangenheit scheinbar hat.
Richtig, genau.
Und dann haben wir noch Bruce Willis als Anführer einer abtrünnigen Militäreinheit, der einen Deal mit Giftgas abschließen will.
Ja.
Wie fandest du die Figuren?
Du hattest mich ja schon gefragt die Tage und die haben ja wirklich viel Hintergrundstory und viele so kleine Nebenhandlungen, die alle so irgendwann zusammenlaufen und natürlich, das ist jetzt kein Spoiler, passiert eine Zombie-Apokalypse, hoho, überraschend, na, und dann alle quasi mit ihren Problemchen und Struggle da irgendwie sich so drin bewegen und sich finden. Und ich muss gestehen, also der Film hat ja wirklich eine richtig krass simple Geschichte.
Ja.
So, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, obwohl Robert Rodriguez, der jetzt in damaliger Zeit ja mit Rose ja zusammen war, die waren ja liiert in der Zeit.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Mit der Hauptdarstellerin. Wie gesagt, da erzähle ich gleich noch was zu. Und trotz, dass da ja viel passiert von der Interaktion und von den Hintergründen und von den Charakteren und von den Figuren, fand ich die alle meistens recht nervig. Und irgendwie auch uninteressant. Also den einzigen, den ich wirklich spannend fand, weil der irgendwie zumindest ein bisschen was macht, ist halt der Ray, also der Freddy Rodriguez, ja, ne? Weil der ja nachher auch so ein paar so Action-Momente hat und so die absolute Coolness ist. Und die Dakota Block, ne, gespielt von Marley Shelton, die fand ich auch ziemlich cool. Aber der Rest, oh, das war mir auch egal, wenn die irgendwann über den Jordan gehen, ehrlich gesagt. So, so ging es mir zumindest jetzt bei der Zweitsichtung. Es war übrigens tatsächlich meine Zweitsichtung. Ich habe den damals im Kino geguckt und seitdem nie wieder und jetzt für den Podcast.
Ja, mir ging es da tatsächlich ähnlich. Also es gibt eine Menge Figuren. Das sind vielleicht sogar zu viele,
ne?
Würde ich mal in den Raum werfen. Ich habe es ja schon gesagt, alle kriegen eine Background-Story, die wird jetzt nicht krass ausformuliert, aber es ist zumindest da.
Ja.
Ich fand es auch interessant, dass alle Figuren irgendwie miteinander verbandelt waren. Also es war jetzt nicht irgendwie, 10 Leute treffen sich an der Tankstelle und haben sich noch niemals irgendwie zuvor gesehen, sondern der eine ist dann der Vater von der einen und der andere ist der Bruder und die einen sind dann die Babysitter von der einen, die mit dem anderen. Ne? Also alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise sind sie miteinander schon vorher im Kontakt gewesen. Das fand ich irgendwie cool, weil es hat so eine Art authentisches Bild gegeben.
Ich meine, wir sind auch in Texas auf dem Dorf, ne? Also
ja,
muss man auch mal sagen.
Der Kleinster.
Ja, ja.
Immer ein Krankenhaus.
Okay, gut.
Aber es ging mir so wie dir. Ich könnte nicht sagen, dass ich mit einer einzigen Figur in irgendeiner Form mitgefiebert hätte.
Nee.
Das hat der Film irgendwie nicht so wirklich gut hinbekommen. Das ist natürlich schwierig, wenn du so einen Film hast, der ja abseits von, ich sag mal, vielen amüsanten Dialogen und amüsanten Einfällen eine Geschichte erzählt, wo es ja eigentlich um so einen Überlebenskampf geht.
Mhm. Ja, und die
was
Geschichte...
Aber, ja.
Ich wollte nur was zur Handlung nochmal sagen. Weil die Geschichte lässt sich ja wirklich so zusammenfassen, es tritt so ein Giftgas aus, Return of the Living Dead lässt grüßen, ne?
Ja.
Und dann infizieren sich alle, die finden raus, dass es diese Zombies gibt und dass es die Infizierten gibt und dann müssen sie gegen die kämpfen und am Ende treffen sie halt noch auf Bruce Willis und den Militärkonvoi, damit sie irgendwie fliehen können und das war es dann eigentlich auch.
Ja, quasi. Ich meine, du hast natürlich einen Main-Punkt dieses Films vergessen, nämlich, dass Cherry bei einem Unfall, also Cherry und El Ray treffen sich im Diner und haben sich lange nicht mehr gesehen, warum auch immer, es ist eine kleine Stadt und trotzdem sind sie sich irgendwie nicht über den Weg gelaufen, keine Ahnung warum.
Zu viel abgeschleppt.
Ja, er hat zu viel abgeschleppt. Vielleicht war das auch der Grund für die Trennung. Ja, auf jeden Fall, sie treffen sich in diesem Diner nach langer Zeit wieder und er bietet an, sie mit in die Stadt zu nehmen. Sie haben einen Unfall und sie wird dann von irgendwelchen Gestalten aus dem Abschleppwagen gerissen und bekommt ihr Bein amputiert. Und das ist ja quasi so der eigentliche richtige Auftakt von dieser ganzen Geschichte, ne? Weil er bringt sie ins Krankenhaus und in diesem Krankenhaus sind natürlich schon ganz viele andere Patienten, die irgendwelche seltsamen Symptome haben, weil du hast schon gesagt, dieses Giftgas ist halt in wunderschönen Bildern übrigens, ja, durch den Nachthimmel gewabert und hat halt Leute infiziert. Und dann geht's halt los. Dann haben wir den großen Ausbruch, der cool ist.
Das gebe ich dem Film auch, das kann ich schon mal sagen, bevor wir nachher im Spoilerbereich vielleicht nochmal ein, zwei Sachen ausformulieren. In Sachen Gewaltgrad macht der echt Bock. Der ist richtig gut. Und was ich nicht verstanden habe, wir haben ja auch schon über die Horde gesprochen beispielsweise, ne? Der auch eine sehr explizite Gewaltdarstellung hat. Hat er ja aber auch. Und ich habe mich gefragt, wieso ist der eine auf dem Index und der hier beispielsweise nicht? Da wird halt echt viel geballert. Da gibt es viel Blut. Es gibt Gedärme. Es gibt auch mal eine Bratwurst, die auf dem Bauch liegt. Ist auch eine geile Szene. Köpfe werden weggesprengt, die fliegen in die Luft reihenweise, die Infizierten später. Und es gibt auch so richtig krasse, das feiere ich immer noch an dem Film, so richtig krasse Ekelmomente, in diesen Eiterbeulen, die entstehen auf den Infizierten. Da gibt es ein paar schöne Szenen, wo man nicht dabei essen sollte. Also das gebe ich dem Film. Ja.
Die dürfen auch mal aufgedrückt werden. Ne?
Ja, genau.
Oder diese Bilder von den sexuell übertragbaren Krankheiten.
Ja, Quentin Tarantinos Rolle.
Ja, und ich habe ja bei ein paar anderen Filmen so ein bisschen moniert, dass die Zombies, ich meine, man muss sagen, es sind eigentlich keine richtigen Zombies. Ne? Wir sind eher bei, ich sag mal, Großangriff der Zombies. Also so heißt der Film im Deutschen, da sind es halt keine Zombies, auch wenn der Titel das suggeriert. Sind eigentlich Infizierte und das haben wir hier auch. Also es sind keine Untoten, die wiederkommen, also oder Tote, die wiederkommen, sondern es sind halt Menschen, die sich infiziert haben und die halt dann, ich weiß gar nicht, sieht man welche essen? Sieht man welche Fleisch essen? Man sieht welche, die den Bauch aufreißen zum Beispiel und so, ne?
Naja doch, sie haben ja ihr Bein gefressen.
Ja, aber nur abgerissen.
Ja, oder abgerissen. Und
ist ja damit weggelaufen.
Und zum Thema Untote, ich bin der Meinung, dass drei aus dieser Leichenhalle ja wegspazieren.
Ja, stimmt, da wird irgendwas gesagt, ne? Aber vielleicht waren die gar nicht tot, vielleicht waren die nur...
Das hier, kann oder? Natürlich sein, ja. Also, das möchte ich gerne nochmal einwerfen, du hast kein richtiges, einheitliches Bild dieser Infizierten, dieser Zombies. Du hast, mal wird jemand dargestellt, der auch reden kann noch, obwohl er infiziert ist, mal sind die dann so willenlos oder sind sie schnell, mal sind sie langsam, mal sind sie dumm, mal sind sie intelligent. Also das ist so, wie es das Drehbuch gerade braucht. Das mag ich ja meistens nicht so. Aber hier war es okay, weil es halt sehr spratzig ist. So.
Ja, vor allem gehört es hier ja auch dazu. Also ja. Robert Rodriguez kann ja durchaus Geschichten erzählen. Ne? Also das ist mit Sicherheit kein Flüchtigkeitsfehler oder kein Fauxpas, sondern das war halt eine bewusste Entscheidung. Ne? Exploitation-Filme sind halt dafür bekannt, dass sie halt auch ihre Logiklöcher haben und Dinge, die halt nicht so viel Sinn ergeben.
Der soll halt auch Spaß.
Das hab ich halt auch.
Genau, der soll halt auch Spaß machen. Ne?
Genau, ja, und dann hast du halt sowas. Ich meine, so, du sagst es schon, wir haben eigentlich so eine Zweiklassengesellschaft. Wir haben so einmal die Infizierten oder die Zombies, wir nennen sie jetzt einfach Zombies, die eigentlich mehr wie, ich sag mal, Kreaturen noch wirken, nicht mehr wirklich wie Menschen, Also da ist halt wenig noch vorhanden an Geistesleistung, sage ich jetzt einfach mal, eine Gehirnleistung. Und dann haben wir halt die, so wie du sagst, die können reden, die sind motorisch begabt.
Richtig,
ja, die können auch noch irgendwelche Werkzeuge benutzen. Die können auch ganz gezielt Leute verfolgen durchaus. Ne? Ja, ist halt so. Aber großes Lob an Special Effect Department und ans Make-up Department. Ne? Also es macht Spaß, das anzuschauen.
Ja, großartig.
Und ich finde es auch cool, dass sie manche Szenen bewusst so. Ich habe ja gerade gesagt, da wird in einer Person der Bauch aufgerissen. Ne? Da sieht man auch schon so wie, ich sag mal, man sieht, dass der Brustkasten, dass der nicht stabil ist, ja, sondern dass es halt Gummi ist. Das hat mich total erinnert an Day of the Dead. Da gibt es ja auch so eine Szene, wo sich ein Zombie umdreht und was rausfällt. Ne?
Stimmt.
Und da siehst du ja auch schon. Ne? Für mich war es wie so eine Reminiszenz an diesem Film und so eine bewusste Entscheidung, den Brustkasten so zu gestalten. Aber... Ja, du hast es schon durchscheinen lassen, sage ich es einfach mal. Ich habe so ein Problem mit der Story. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es irgendwie simpel ist oder so, ne? Sondern halt dieses, es hat auch mit den Figuren zu tun, mich lässt es irgendwie kalt, was ich da sehe. Und ich weiß nicht so ganz warum, aber ich finde es nicht so krass dramatisch. Am dramatischsten finde ich da fast noch diese Situation zwischen dem Ehepaar. Sie, die flüchten will, er, der das weiß und dann sie dafür bestrafen möchte und so. Ne?
Und da gibt es ja auch noch eine Szene mit einem Kind, die ich... lustiger finde, als ich es eigentlich sollte. Da müssen wir gleich
Spoiler-Part.
Ja.
Ja, und ich finde es schade, weil eigentlich, also ich mag den Film trotzdem, das vorweggeschoben, ne? Ich mag den Film, aber er nimmt mich nicht so mit, er fasziniert mich dann doch irgendwie nicht so, wie er sollte. Und es ist halt komisch, weil das Pacing ist hoch. Also du hast keine großen Verschnaufspausen. Du hast einen ziemlich hohen Actionanteil. Es ist wirklich dauernd irgendwie irgendwas passiert. Die Atmosphäre ist richtig schön düster, auch wenn sie immer wieder mal durch so, ich sag mal, bitterböse Momente aufgebrochen wird, ne? Also eigentlich auf dem Papier macht es alles richtig. Mhm. Und trotzdem...
Ja, und es liegt, glaube ich, wirklich an den Figuren. Also du hast ja auch teilweise auch manchmal so kleine Humorelemente mit eingebaut. Ne? Es gibt so eine Situation, da muss dann El Rey mit so einem, kommt er nicht mehr aufs Auto, weil alles schon voll ist. Und dann kriegt er so ein kleines Mini-Motorrad an die Seite gestellt. Ein Pocketbike. Das ist großartig. Geile Idee auf jeden Fall. Aber ne, wenn dann tatsächlich mal jemand von den Figuren dann das Zeitliche segnet, und das erleben wir gerade Richtung Finale dann auch ein bisschen, und das Finale selbst ja genauso, also da wird dann die ganze Zeit nachher dann doch irgendwie, kriegen wir noch einen Impfstoff und es gibt eine Heilung und sonstiges, das explodiert dann relativ schnell, dieser Gedanke oder Kopf. Und aber irgendwie am Ende denkst du dir so, oh, geil, cool, da passiert schon viel, aber so diese Emotionalität, die fehlt einfach. So diese letzte Funke, dass du wirklich da sitzt und sagst so, boah, geil.
Ja. Ne?
Es macht trotzdem alles Spaß, es ist trotzdem richtig cool und gerade Gore- und Splatter-Effekte top. Aber es fehlt einfach das gewisse Etwas an der Tiefe nochmal, dass du am Ende sagst so, das war einer der besten Zombie-Filme, die ich je gesehen habe.
Voll. Gerade wenn du es irgendwie vergleichst mit sowas wie, keine Ahnung, Dawn of the Dead. Mhm. Dort interessiert mich, was mit den Leuten los ist.
Ja.
Hier, naja, gut, dann halt einer weniger. Dumm gelaufen.
Genau.
Was brauchen wir noch, bevor wir mit unserem Fazit beginnen? Schauspiel
und Soundtrack. Soundtrack würde ich noch ganz kurz ansprechen. Der hat mich sofort wieder abgeholt. Gibt ja da auch dieses eigene, ist das ein eigenes Planet Terror Theme, was von Anfang an da gespielt wird? Ich glaube ja, ich habe jetzt nicht mehr geguckt.
Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein.
Aber Soundtrack ist auf jeden Fall großartig. Ne? Der klingt richtig, richtig cool. Was so die schauspielerischen Leistungen betrifft, ich finde die alle durchweg in Ordnung. Und hier an dem Punkt nochmal Bruce Willis anzusprechen. Ich hatte es ja vorhin noch mal ganz kurz gesagt. Der ist halt in dem Film, weil er halt ein Name ist, aber die Idee dahinter ist tatsächlich, weil früher wurde halt, du hast es vorhin gesagt, mit dem Playgirl, ne? Also, dass da so ein Name auch auf Plakate gedruckt worden ist, von wegen, es wird ja heute auch noch gemacht, ne? Wenn dann so große, einzige Hollywood-Stars dann vielleicht so ein bisschen abgerutscht sind, dann rasseln sie in den B-C-Movie-Bereich. Und deswegen haben sie, glaube ich, auch Bruce Willis gecastet für diese Rolle, und er taucht halt zweimal im Film auf, ganz kurz, oder dreimal im Film taucht er auf, ganz kurz. Und das war es dann halt. Das fand ich auch sehr lustig.
Und ein Detail ist noch, man sieht ihn nie mit anderen, in Anführungszeichen, großen Schauspielern.
Genau, stimmt. Ja, ja.
Also auch das war eine bewusste Entscheidung, die da getroffen wurde.
Ja.
Wer hat dich denn am meisten gefreut? Also welche Figur zu sehen? Also welchen Darsteller?
Michael Biehn natürlich.
Michael Biehn?
Ja, klar.
Also bei mir war es Tom Savini.
Ja, okay, das kann ich auch nachvollziehen, das stimmt, ja.
Ja, Tom Savini, super. Für alle, die es nicht wissen sollten, Tom Savini ist ein, ja, ich sag mal, der oder einer der größten Make-up- und Artists, die es da so gibt. So neben, wer haben wir da noch? Rick Baker oder Greg Nicotero zum Beispiel, ja. Also hat die Effekte gemacht zum Beispiel von, ich meine, Freitag der 13. müsste er gemacht haben. Dawn of the Dead auf jeden Fall, ne?
Dawn of the Dead auf jeden Fall, genau.
Ne? Also Maniac hat er, glaube ich, auch gemacht, ne?
Mhm.
Ja, also top. Hat super Sachen gemacht, ne? Muss man einfach so sagen. Also in der Zeit damals, dem seine Effekte sahen hervorragend aus.
Und der hat auch eine lustige Rolle abbekommen.
Der hat auch eine lustige Rolle abbekommen. Du wolltest noch was zu Rose McGowan sagen.
Richtig. Das Thema müssen wir einfach bei dem Film ansprechen, weil 2017 ist es jetzt gewesen, glaube ich, war ja dann ganz groß die MeToo-Bewegung, beziehungsweise vorher schon. Und in dem Zuge war Rose McGowan eine der ersten, die dann gesagt hatte, dass Harvey Weinstein quasi dort Gewalt auch ausgeübt hat und natürlich auch missbraucht hat und sich dann quasi auch öffentlich dazu geäußert hat. Und in dem Zuge muss man einfach auch diesen Film nennen, weil, das ist nie so explizit gesagt worden, aber sie hatte später ja auch gesagt, dass er sie vergewaltigt hat, ne? Und da quasi auch Robert Rodriguez von wusste, der hat sich dann irgendwie dann davon auch distanziert. Und sie waren halt zu der Zeit zusammen und der ist halt auch dort produziert worden. ne, von den Weinsteins. Und in dem Zusammenhang fällt das quasi alles in diese Zeit, in der der Film auch gedreht worden ist. Und wenn man dann weiß, wie ihre Rolle auch aussieht und angelehnt ist und ne, was sie da auch so macht in dem Film, das hat halt alles dann jetzt im Nachgang natürlich ein deutliches Geschmäckle quasi, wenn man das so mal betiteln möchte. Mhm. Und die waren ja auch nur noch 2 Jahre dann zusammen, die beiden, Robert Rodriguez und Rose hatte im Nachgang dann auch gesagt, dass er auch ein fürchterlicher Charakter ist als Beziehungspartner.
Okay.
Und dass da wohl auch sehr, sehr viel passiert ist. Und heute ist sie, kannst nicht anders sagen, aber geschasst tatsächlich von Hollywood. Ne? Sie kriegt ja kaum noch Rollen. Sie ist denunziert worden, sehr, sehr stark. Sie ist quasi ausgeschlossen worden aus vielen, vielen Dingen, weil sie halt dafür kämpft, dass Frauen halt nicht mehr in sowas gezwungen werden oder Dinge tun müssen, die sie nicht wollen, nur um halt eine bestimmte Rolle zu bekommen oder dass der Film promotet wird oder da auch einfach so, ne, sexuell ausgenutzt werden. Und all das in dem Zusammenhang halt mit dem Film auch tatsächlich. Deswegen müssen wir es hier ansprechen an der Stelle. Und sie kämpft halt heute immer noch dafür und damit an vorderster Front auch.
Ja, Harvey Weinstein oder Weinstein, Dreckschwein, ne? Mhm. Aber da hast du so Leute wie Rodriguez und Tarantino. Tarantino hat ja mit Miramax hat ja viele Filme für Miramax gemacht. Mhm. Er müsste ja eigentlich auch mitgekriegt haben, was da so abgegangen ist.
Richtig.
Ne? Und dann so drüber nachzudenken, dass sie hätten handeln können, müssen.
Können, genau.
Also gerade auch Tarantino, der hatte ja da schon einen großen Einfluss. Wir reden ja jetzt nicht von irgendwie jemandem Unbedeutenden, ne? Also schwierig. Mhm. Sehr, sehr, sehr schwierig und heikel.
Ja. Genau, wir wollten es aber hier einfach mal mit ansprechen, weil es einfach zu dem Film auch dazugehört und vielleicht auch die Frage beantwortet, warum Rose bis heute keine großen Rollen mehr hat.
Ja, und nach diesem schweren, ernsten Thema weiß ich jetzt gar nicht, wie ich auf das Fazit irgendwie elegant überleiten soll. Mhm. Deshalb lasse ich es und sag einfach, Thomas, magst du anfangen?
Ich überlege gerade eine Überleitung.
Ja, ich glaube, da finden wir keine gute Überleitung.
Da finden wir keine. Ich mache jetzt einfach. Ja, ja. Wer Zombie-Filme, wer infizierten Filme, wer Exploitation-Filme, wer gewaltvolle Zombie-Filme mag, der muss definitiv Planet Terror gucken. Der macht Spaß, der ist spratzig, er ist eklig an vielen Stellen, er ist lustig an manchen Stellen, das Finale ist großartig, da explodiert quasi alles, was angefasst wird. Ne? Also es macht einfach Spaß. Soundtrack ist großartig, haben wir angesprochen. Der Cast ist wirklich toll. Es gibt an jeder Stelle irgendwas zu entdecken. Es sind total viele Reminiszenzen drin an dieses ganze Exploitation-Genre, würde ich nicht sagen, aber an diese Zeit, ne, dieser Filme auch. Und wenn dann das alles anspricht, unbedingt gucken, wenn er das jetzt nicht anspricht und gerade denkt so, Filmkorn, da bin ich jetzt raus, dann ist das vielleicht nichts für einen. Genau, aber ansonsten, den sollte man definitiv mal gesehen haben. Das macht einfach wirklich Laune. Am besten noch ein Bier mit auf den Tisch stellen, wenn man Bier trinkt und ein paar Chips dazu und dann vielleicht noch ein paar Freunde einladen und dann geht's ab.
Ja, ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, nicht, was ich da hinzufügen soll. Also lass ich's einfach.
Sag einfach, Thomas hat recht.
Okay. Thomas hat recht. Ja, und mit dieser wunderbaren Erkenntnis, dass er einmal in seinem Leben recht hatte, gehen wir in den Spoiler-Part über. Und du hast bestimmt wieder ein paar Szenen, die dir auf den Nägel brennen.
Ja, ich würde gerne 2 direkt ausspeichern, wo ich gegrölt habe bei der Zweitsichtung. Auch so ein bisschen Fremdscham, wo ich mir dachte, so, eigentlich darfst du das gar nicht so lustig finden, aber es gibt eine Szene, weil das Pärchen, die Doktor und ne,
Dakota,
genau, die haben einen kleinen Sohn. So, wenn ich es richtig verstanden habe, wird er auch von Rodriguez Sohn gespielt?
Ja, das ist der Sohn.
Genau, ne? Die haben ja dann auch eine alternative Version nochmal gedreht, wo der Junge dann nicht stirbt, weil, zur Erklärung, der Junge stirbt nämlich. Und zwar lässt die Mutter ihn im Auto und sagt, hier hast du eine Waffe, wenn jemand kommt, sogar wenn dein Vater kommt, schieß ihn ab. Und dann geht sie halt raus aus dem Auto und dann hörst du nur noch den Schuss. Und der Junge ist tot. Und ich fand es so lustig. Und es tut mir auch leid, dass ich das so lustig finde. Aber wirklich, das ist eine großartige Szene. Und dann denkst du so, nee, das geht eigentlich nicht. Aber ich finde es einfach lustig. Es tut mir leid.
Deshalb heißt es doch immer, gebt euren Kindern keine Waffen in die Hände.
Nein, nein.
Ja, also ja, so wie du sagst, ne, das ist so, du weißt nicht, ob du lachen sollst oder ob du jetzt eigentlich dir das Lachen verkneifen solltest. Ne? Das ist, ja, aber es ist halt konsequent.
Ja, total.
Ne? Du gibst einem Kind eine Waffe, du gibst ihm eine Schusswaffe in die Hand, sagst noch, nö, aber pass auf, dass du dich nicht selber erschießt.
Ja, was soll er denn machen?
Und dann wunderst du dich, wenn du aussteigst und keine 3 Sekunden später das Kind sich selber erschießt. Ne? Also, ja.
Und die andere Szene, die ich gerne ansprechen möchte, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. Es wird ja dann zum Ende, finden sie ja diesen Biomechaniker, ne, gespielt von dem einen sehr bekannten aus Lost. Den Namen gerade nicht mehr auf dem Schirm. Und der sagt dann so, oh, wir müssen zu den Hubschraubern. Und ne, ich habe auf jeden Fall ein Heilmittel. Wir schaffen das alles. Und dann guckt er da einmal um diese Betonwand Richtung Hubschrauber. Und dann fliegt einfach sein Kopf in 2 Teile auseinander. So. Und ich auch so eine großartige Szene, wo du denkst so, ah, die schaffen das. Und der überlebt auch. Und zack, ist er weg. Und zwar spratzig weg.
Ja.
Ja, musste ich sehr feiern bei der Szene.
Ja, mir hat eigentlich so ziemlich, also wenn wir jetzt so von Szenen sprechen, die uns gefallen haben in irgendeiner Weise oder so, ne, dann muss ich die aus dem Krankenhaus nehmen. Ne, ich nenne es jetzt einfach mal das Krankenhausmassaker. Die war super. Mhm. Ja, also da war so viel Comedy mit drin, aber so auch da wieder so eine Comedy, wo du nicht so ganz weißt, so sollst du es jetzt lustig finden oder nicht, ne?
Aha, ja.
Oder auch dieser ganze Irrsinn mit Cherrys Bein, ne? Also wir haben ja schon gesagt, Cherry verliert ihr Bein und dann sagt sie, kann nicht mehr laufen. Und was macht ihr, was macht Elray? Er bricht bei einem Tisch das Tischbein ab, rammt ihr das in ihr Bein rein und naja, dann hat sie wie ein Piratenholzbein. Fertig.
Und später eine M16. Funktioniert halt.
Problem erkannt, Problem gebannt.
Aber das mit dem Krankenhaus ist wirklich, das ist Comedy-Gold. Also Comedy-Horror-Gold eigentlich. Weil da kommt ja schon diese Police Force, nenne ich sie mal.
Ja, ja.
Die Überbleibsel, der Sheriff's Department kommt der da an. Und alle völlig verwirrt, völlig desorientiert. Überall gibt es Explosionen, überall laufen Leute, noch gar nicht so wirklich Infizierte. Und dann wird einfach so ein Unschuldiger abgeballert. So.
Ja, von Tom Savini.
Ja, genau, von Tom Savini. Und Michael Biehn guckt dann rüber und denkt sich so, oh mein Gott.
Voll Idiot.
Oh, das ist wirklich, und auch die Szene, wo dann Josh Brolins Charakter dann endlich rausfindet, dass er irgendwie so schnell alles vor die Hunde geht, weil der eine hat ja dann ne, dieses Sägegerät, womit ja dann...
ja, die Knochensäge, die elektrische.
Die Knochensäge, ne? Und die geht ja dann aus, weil das Kabel nicht lang genug ist, auch großartig. Und dann nimmt er einfach so dieses Geschmiere, dieses eklige Schlonzzeug und packt ihn dann so ins Gesicht. Ah, großartig. Großartig.
Ja, macht Spaß. Also auch diese Explosion, ne? Du hast sie schon angesprochen. Ich meine, kein Mensch weiß, warum da was explodiert. Es ist halt einfach so, ne?
Ja, genau.
Ist ja nicht so, dass die Zombies mit Raketenwerfern durch die Gegend rennen würden, ne?
Ja, und dann Sachen Ekel vielleicht nochmal, du hast es vorhin auch angeteasert, die Szene mit Tarantino, wo er ja quasi dann sein Geschlechtsteil rausholt und sich gerade dann in so ein Glibbermonster verwandelt. Das ist wirklich eine barbarisch eklige Szene.
Ja, ich glaube, so richtige krasse Einzelszenen habe ich jetzt gar nicht mehr, wo ich jetzt sagen würde, so das ist jetzt so die Szene, die mir super gefallen hat. Was ich halt allgemein mochte, waren halt einfach diese, wir haben relativ viele Schauplatzwechsel, sowas mag ich halt. Ich mag es, wenn Filme einfach mir so eine, die Welt ein bisschen größer erscheinen lassen und nicht alles sich irgendwie nur in einem Haus oder in einem Raum oder so abspielt, ja. Ich mochte auch, dass diese ganzen Kulissen, die sind alle super stimmungsvoll in Szene gesetzt, so von der Ausleuchtung her, ne, und dieses, es wirkt alles so, ich habe es anfangs schon gesagt, so, es hat so eine gewisse Bedrohlichkeit und aber so auch so ein bisschen so ein Schlons, es wirkt alles so, eigentlich nicht runtergekommen, aber es so, wie es gefilmt ist, wirkt es irgendwie heruntergekommen. Auch dieses Barbecue-Diner.
Ja, großartig.
Ich hätte da voll Bock drin zu essen und gleichzeitig denke ich mir, ich weiß nicht, ob es so hygienisch wäre. Ja?
Aber danach hast du Hepatitis.
Ja, weißt du, hast du da hinter der Küche hat er dann sein Wasserbett, in dem er hier seine Sexy Times hat. Und so. Ja, gefällt mir persönlich einfach. Ne?
Er hat so viele, viele kleine Details drin. Ne? Auch wenn Bruce Willis kleine Armeeeinheit immer auftaucht, muss man, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, jedes Mal seilt sich da irgendwo ein Soldat im Hintergrund ab.
Nee, da habe ich nicht drauf
entweder
geachtet.
Entweder von einem Gebäude oder von der Brücke. So völlig, also ohne Sinn und Verstand, da seilen sich einfach so 2 Soldaten von dieser Brücke ab. Und du denkst so, Hä?
Nee, das ist mir jetzt explizit aufgefallen, dass das dauernd der Fall ist. Oh Mann. Ey, was passt das halt?
Ja, es ist ein schöner, einfach schöner, unterhaltsamer Spaßfilm.
Das ja.
Ist toll. Also er hat so viele kleine Details drin.
Ja.
Ist cool.
Und so, du hast ja schon angesprochen, sie hat dann irgendwann hier Maschinengewehr am Bein, ja. Und es ergibt natürlich gar keinen Sinn, dass sie damit schießen kann, ne?
Nein, überhaupt nicht.
Es ist halt einfach so. Sie kann es halt abfeuern. Also auch, dass das Ding überhaupt da hält.
Ja.
Es funktioniert halt. Oder wenn sie dann sich mit den Granatwerfer bedient und sich damit in die Luft sprengt, ja, damit sie dann quasi über diese Betonpfeiler drüber springen kann, ja, und hinter den Feinden landet. Das sind so Dinger, so, total beknackt, aber passt halt irgendwie, ne?
Aber solche Filme haben wir auch wirklich selten, die sich A, nicht ernst nehmen, natürlich, und B, es aber auch schaffen, diesen Wahnsinn, diese unterhaltsamen Wahnsinn auf die Leinwand zu bringen, ohne dass es so völlig abgespaced ist. Ich finde, Sisu hat das an vielen Stellen geschafft, ne? Dieser finnische...
Sisu, ja.
Nicht im Gänze so, aber es gibt wenig Filme, die das wirklich so gut schaffen wie Planet Terror.
Mhm. Ja, Turbo Kid wird mir noch einfallen.
Turbo Kid, ja.
Turbo Kid auch. Oder halt, wir haben angesprochen, Machete und Hobo with a Shotgun.
Mhm.
Die zelebrieren diesen, ich sag mal, Irrsinn auch zu einem sehr extremen Grad.
Ja.
Oder hier Rob Zombie, Haus der 1000 Leichen zum Beispiel.
Ja,
der
stimmt.
Ist ja auch ziemlich drüber. Ne?
Mhm.
Also die gibt es schon, aber so wie du sagst, ich würde auch so, ich hätte davon gerne mehr.
Ja.
Ja? Ich mag sowas, wenn Filme so total drüber sind. Aber man muss ja auch sagen, die sind drüber, aber nicht komplett drüber. Also es ist nicht jetzt irgendwie Postal von Uwe Boll, ne, wo du gar nicht mehr ernst nehmen kannst, sondern es sind immer noch Filme, die eine Geschichte erzählen, ja, die nicht nur Spaß machen, sondern die auch von der Story her, ne, einen guten Unterhaltungswert liefern. Teilweise auch besser als jetzt Planet Terror, muss ich sagen. Also, ne?
Ja.
Gut, hast du noch was?
Nee, ich habe einmal abgefeiert meine Szene, die hatte. also ich glaube, man bemerkt schon, dass der einfach wirklich, also mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und irgendwann gucke ich dir nochmal, aber glaube ich in so einer eher so eine Party-Situation mit mehreren, dass man so direkt drüber feiern kann. Ja, aber nee, sonst habe ich nichts. Also wie gesagt, wenn ihr den noch gar nicht kennt, unbedingt mal reingucken, das lohnt sich.
Genau. Ja, ich habe jetzt auch nichts mehr. Ich wollte noch Death Proof gucken, habe es aber doch wieder nett gemacht, aber vielleicht hole ich das noch nach. Wir haben es ja schon gesagt, Death Proof gehört auch zu Grindhouse und ist dementsprechend auch over the top.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns demnächst wieder. Und danke auch an dich, Thomas. Und ich übergebe direkt an dich.
Dann sage ich auch Tschüss und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr Planet Terror fandet, falls ihr den schon gesehen habt oder ob ihr jetzt Bock habt, den zu gucken. Das würde uns sehr interessieren. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und lasst euch nicht fressen.
Und wir sind raus. Boah, war doch ganz gut, oder?
Ja, das war tatsächlich ganz gut.
Ey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sowas von Hunger. Sollen wir noch was essen gehen?
Oh ja, lass uns auf jeden Fall was essen gehen.
Hä? Was ist denn jetzt das? Erwartest du noch jemanden? Ey, ach du Scheiße, Mann. Ey, dreh dich um.
Hä? Was meinst du?
Oh nein! Ey, geh runter von mir, du Bastard!